Ein Klick, ein Paket, ein gutes Gefühl, so soll Online-Shoppen funktionieren. In Deutschland geben wir dafür inzwischen über 83 Milliarden Euro im Jahr aus. Tendenz wieder steigend nach der Corona-Sonderkonjunktur, weil da ist es so richtig mal hochgegangen. Die ökologische Rechnung zahlen allerdings andere, ja, letztendlich vielleicht wir alle. Textilabfall in der Größenordnung von 92 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit, Rücksendequoten von rund einem Drittel im Modebereich und ein CO2-Fußabdruck, der sogar die Emissionen von Luftfahrt und Schifffahrt übertrifft. Ultra-Fast-Fashion-Giganten wie Shein stehen sinnbildlich dafür. Mehr als 26 Millionen Tonnen CO2-Emissionen in einem Jahr, hoher Einsatz von Luftfracht und Chemikalien in den Produkten, die nicht nur Greenpeace als gesundheitsgefährdend einstuft. Doch heute interessiert mich mal die Gegenbewegung. Was passiert, wenn ein Versandhändler Nachhaltigkeit zum Kern seines Geschäftsmodells macht? Nicht nur im Sortiment, sondern in Logistik, Mitarbeiterkultur und Berichterstattung. Und das bereits seit 35 Jahren.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Henning Ruck ist Vorstandsmitglied bei der Memo AG, deren Ziel es ist, verantwortungsvollen Konsum für alle zu ermöglichen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und jetzt ein ganz besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Henning Ruck.
Vielen Dank, ich freue mich da zu sein und bin gespannt auf unsere gemeinsame Zeit.
Ja, fangen wir direkt an, Henning. Wenn du so auf die letzten 5 bis 10 Jahre zurückblickst, wie haben sich denn so Bestellverhalten und Warenkörbe eurer Kundinnen und Kunden verändert, gerade im Vergleich zu den starken Corona-Jahren und der eher seitlichen Entwicklung danach? Also von 2019 auf 2020 gab es ja einen enormen Schub nach oben, 2021 dann nochmal und danach war das eigentlich eher so eine Seitwärtsentwicklung. Jetzt geht es ja gerade mal so langsam wieder, dass die Zahlen steigen. Wie sieht das bei euch da aus?
Genau, also für uns war 2019 ein total spannendes Jahr, weil wir natürlich auch in der Gesellschaft eine enorme Veränderung wahrgenommen haben, getrieben auch vor allem durch Fridays for Future, waren natürlich Themen der Nachhaltigkeit, des verantwortungsvollen Konsums total angesagt und auf den Vormarsch. Und das haben wir natürlich auch gespürt in 2019, dass wir einfach deutlich mehr Sichtbarkeit gewonnen haben, dass die Menschen deutlich bewusster konsumiert haben. Das hat sich bei uns total ausgewirkt. Mit 2020 und 2021 dann durch die Corona-Pandemie hat natürlich das Thema Versandhandel oder Online-Bestellen enorm zugelegt und zugenommen. Haben wir auch gemerkt, es heißt bei uns intern immer so schön der Toilettenpapier-Effekt, weil wir einfach in dieser Zeit enorm viel einzelne Packungen Toilettenpapier versendet haben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber natürlich waren da auch viele Kunden dabei, die nicht unbedingt jetzt nachhaltig konsumieren wollten, sondern vor allem so Produkte bezogen haben, die in der Corona-Zeit gebraucht wurden, wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und ähnliches. Masken, sei auch noch erwähnt. Genau, das haben wir natürlich in 2021 und 2022 total gemerkt auch, dass der E-Commerce grundsätzlich einen ziemlichen Boom erlebt hat. Bei uns ist es immer so ein bisschen zweischneidig, muss ich dazu sagen, weil wir ein sehr breites Vertriebskonzept haben. Also wir bedienen als Memo in unserem Versandhandelsstruktur nicht nur den privaten Endverbraucher, sondern wir bedienen auch den gewerblichen Endverbraucher. Wir haben ein großes Portfolio von ca. 3.500 Artikeln an Werbeartikeln. Das heißt, man kann bei uns auch Taschen und Stifte individualisieren lassen. Wir sind auch im Biofachhandel vertreten mit unseren Produkten. Und das hat man dann auch gemerkt, gerade in dieser Corona-Zeit, natürlich ging der private Konsum hoch, auch gewerbliche Endverbraucher haben mehr bei uns bezogen, weil sie eben auch weniger stationär eingekauft haben. Gleichzeitig war das natürlich für die Branche der Werbeartikel und der Merchandising-Produkte schwierig in dieser Zeit, weil ganz viele Veranstaltungen weggebrochen sind. Die Produkte wurden einfach deutlich weniger gefragt. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei uns bei Memo. Wir können damit die gegenseitigen oder die verschiedenen Vertriebskanäle so ein bisschen auffangen. Und so war es auch in dieser Phase. Und natürlich nach Corona und mit Eintreten der weiteren Polykrisen und Inflationsthemen, die dann aufkamen, hat sich das schon auch bemerkbar gemacht in den verschiedenen Konsumbereichen, dass privater Konsum wieder ein bisschen zurückgefahren ist. Im gewerblichen Umfeld merkt man auch, dass Budgets eingespart werden. Direkt nach den Jahren 21 und 22 ging es dafür wieder im Werbeartikelbereich ziemlich hoch, weil man doch das Gefühl hatte, dass so Veranstaltungen und so das Zusammensein und Zusammenkünfte total angezogen haben und scheinbar auch, ja, so ein Aufholeffekt da war. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Und im Moment ist es wirklich so, dass wir quasi schauen, wie wir mit diesen ganzen Polykrisen umgehen können und müssen. Wir hatten das, ist auch bei uns so, dass wir aufgrund von Inflation und Engpässen in Rohstoffen, in Energie etc., da wirklich auch häufig an den Preisen arbeiten müssen. Das haben wir so in den letzten 3 Jahren vor allem gemerkt, dass wir viele Preisanpassungen, Veränderungen verarbeiten müssen. Das war früher immer ein einfaches Geschäft für uns. So bis 2018, 2019 haben wir einen Preis pro Jahr bekommen und konnten den auch sozusagen ein ganzes Jahr durchgeben. Das hat sich total geändert. Wir hatten dann, ich glaube in 23, 24 war es, wo wir einen Preis bis zu 5-mal pro Jahr anpassen mussten. Auch gerade im gewerblichen Umfeld ist das total ungewöhnlich. Und das merken wir schon, dass dadurch auch Aufwände intern total nach oben gegangen sind und so diese Volatilität und die Unruhe am Markt sich da wirklich auch bemerkbar macht.
Genau, du hast das jetzt gerade schon angesprochen, auch mit den diversen Warenkörben, die ihr habt. Und viele Studien zeigen ja auch gerade, dass sich so Wachstum im E-Commerce heute vor allem über höhere Warenkörbe und neue Sortimenten entwickeln und da viel mehr passiert, aber gar nicht mehr unbedingt so über neue Käuferinnen und Käufer. Spürt ihr das bei Memo auch? Oder was heißt das für eure Sortimentsstrategie?
Genau, also wir sind relativ breit aufgestellt in unserem Sortiment. Wir haben circa 25.000 Artikel im Sortiment, circa 13.000 davon wirklich auch lagernd bei uns in der Kommissionierung. Der Rest sind sozusagen auftragsbezogene Artikel oder Artikel im Dropshipping-Verfahren. Für uns ist es so, dass wir aus dem klassischen Bürobedarf kommen, das heißt so die Sortimente Papier, Büro, Schreibwaren. Das sind auch noch unsere Basissortimente und ich sage mal, die sichern so einen Basisumsatz. Gleichzeitig merken wir auch, dass dort eher eine Rückläufigkeit erkennbar ist, weil eben weniger Papier gebraucht wird. Es wird mehr digitalisiert in den Unternehmen. Auch Folgeprodukte wie einen Drucker, eine Tintenpatrone, einen Toner oder Ordner werden dadurch natürlich weniger nachgefragt. Das hat sich insofern gewandelt, gerade im B2B-Umfeld, dass wir auch schon früh begonnen haben, im Bereich Hygiene und Reinigung und Lebensmittelprodukte anzubieten, mit denen wir auch so diesen täglichen Verbrauch auffangen, gerade in Unternehmen. Das heißt, bei uns wird nicht nur das Kopierpapier bezogen, sondern dazu auch noch das Toilettenpapier, der Kaffee, die Milch und der Zucker. Und so gehen wir quasi auch mit unserem Sortimentansatz ran, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Umfeld, dass wir so einen Raumgedanken haben und sagen, okay, irgendwie wollen wir mit Memo in jedem Raum, in den Unternehmen, aber auch im privaten Umfeld sichtbar sein. Das heißt, wenn ich in die Teeküche gehe oder in die Cafeteria, dann steht da im besten Falle die Memo-Küchenrolle, die Memo-Seife, die Memo-Bürste liegt da noch und der Memo-Schwamm. Wenn ich einen Raum weitergehe in den Kopierraum, dann liegt da noch das Memo-Kopierpapier. Vielleicht noch ein paar Ordner-Etiketten, die mit Memo gebrandet sind. Dann gehe ich weiter an den Arbeitsplatz. Da steht dann vielleicht von die Memo-Taschentücherbox, die Memo-Ordner und Ähnliches. Und so gehen wir quasi in so ein Raumkonzept ran, schauen, wo können wir mit unserer Memo-Eigenmarke auch wirklich ein Highlight setzen? Wo haben wir ergänzende, sinnvolle Marken? Und das merken wir schon, dass vor allem so das Thema Verbrauchsmaterialien total angezogen hat. Also viele beziehen eben auch Produkte, Hygiene und Reinigung über uns als Versandhandel. Gleichzeitig merken wir auch im Umfeld der Investitionsgüter, dass es im Moment ein schwieriges Umfeld ist. Also da kommt aber kommen zwei Dinge dazu für uns als Memo. Wir verkaufen natürlich Stühle, Tische und Möbel beispielsweise, die wirklich hochwertig sind. Jetzt ist es da nicht so, dass man die alle paar Jahre austauschen muss. Gleichzeitig bieten wir ja auch lange Garantien an. Da gibt es im Schwäbischen so ganz lustiges Sprichwort, was lange hält, bringt keu Geld. Das merken wir natürlich in diesem Investitionsgüterbereich auch, ja. Und gleichzeitig finde ich da auch wichtig, das immer wieder hervorzuheben, welche Garantiezeit man anbietet, dass die Massivholzplatte natürlich immer weiter genutzt werden kann. Man muss die immer mal einölen und so. Aber das merken wir, dass da im Investitionsgüterbereich das ein bisschen zurückgeht. Das heißt, Verbrauch funktioniert weiterhin gut. Kann man gut ergänzen mit anderen Produkten im Bereich Hygiene, Reinigung, Lebensmittel. Im Investitionsgüterbereich ist es eher stagnierend.
Aber ihr habt das ja wirklich mittlerweile kräftig ausgebaut. Ich habe mal so in die Handelsstatistiken reingeguckt. Beim Onlinehandel ist ja tatsächlich so, dass der Büromittelbedarf eigentlich der am schwächsten wachsende Bereich ist. Das ist ohnehin, was die Menge an Umsatz angeht, der niedrigste Bereich immer, der ganz unten irgendwo dümpelt. Also das ist ja das, womit ihr eigentlich mal angefangen habt. Aber klar, durch die Digitalisierung hat sich da viel getan. Und mittlerweile seid ihr ja so richtig gut aufgestellt bei Kleidung, Lebensmittel, haben wir gerade schon gesagt, Garten, Werkstatt, Freizeitartikel und auch bei den Möbeln. Kriegt man ja bei euch nicht nur die Büromöbel, sondern auch Kindermöbel, für Kinderzimmer, alles Mögliche. Ne? Also es ist ja weit über das, womit ihr gestartet seid, hinaus. Und hat sich das dann so irgendwie so nach und nach ergeben oder war das dann immer eine strategische Entscheidung zu sagen, okay, jetzt die Artikel laufen gerade nicht mehr so gut, jetzt gucken wir mal, in welche Richtung wir uns das erweitern können? Oder war das auch eine Kundennachfrage womöglich, dass sie gesagt haben, warum gibt's denn das bei euch nicht?
Genau, wir sind klassisch vor 35 Jahren gestartet mit dem Thema B2B, das heißt eigentlich Produkte für den Büroalltag anzubieten.
Kenne ich, habe 1994, als ich mich selbstständig gemacht habe, bei euch auch bestellt.
Ja, genau, super. Und das sind auch häufig noch die Kunden von heute. Von daher, genau, vielen Dank dafür erstmal. Und so ist es gestartet. Und dann kam irgendwann der Bereich Werbeartikel dazu, weil man eben gesehen hat, okay, gerade im Werbeartikelumfeld ist das Thema Nachhaltigkeit total untergeordnet. Und da sehen wir einen Markt und bieten auch seitdem wirklich auch unseren Kriterien entsprechend Werbeartikel an, was auch total gut angenommen wird. Und Mitte der 10er Jahre wurde dann auch die Entscheidung getroffen, weil wir schon immer wieder auch Privatkunden hatten, die bei uns bezogen haben. Wir hatten früher einen Online-Shop, da gab es einfach einen Brutto-Netto-Schalter. Das heißt, im gewerblichen Umfeld war ich in meinem Netto-Bereich, dann habe ich den umgestellt auf Brutto und konnte eben als Privatkunde genauso konsumieren. Das haben wir genauso mit unseren Jahreskatalogen gemacht. Die haben wir einmal aufgesetzt als Netto-Katalog. Dann wurden quasi einfach Bruttopreise dran gepackt und genauso den Privatkunden zukommen lassen. Mitte der 10er Jahre, so 2015, 16, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen den Privatkunden gezielter angehen, haben damals die memolive.de ins Leben gerufen und damit einhergehend auch das Sortiment angepasst. Das heißt, dort sind auf einem Schlag auch Sortimente entwickelt worden im Bereich Schlafen, im Bereich der Textilien, im Bereich der Haushaltswaren, des Bereichs Garten beispielsweise und wurde dadurch ausgeweitet. Und das war dann damals sozusagen der Sortimentsfokus, dass man schaut, dass wir als Memo, wo wir doch den verantwortungsvollen Konsum ermöglichen wollen, auch strategisch so vorgehen, dass wir für alle Lebenssituationen und Lebenslagen eine nachhaltige Alternative anbieten. Und so sind wir damals auch angegangen und so hat sich das Sortiment auch entwickelt seitdem. Es werden immer wieder Anpassungen vorgenommen. Wir haben einmal im Jahr bei uns auch Strategietage, wo wir genau definieren, welche Fokusgruppen wir in der kommenden Zeit angehen möchten oder im kommenden Jahr und darauf auch immer gezielt unser Sortiment anpassen. Und das führt dann dazu, dass in dem Bereich Sortimentskonsolidierung stattfindet, wo wir sagen, okay, im Bereich Papier, Büro, Schreibwaren bieten wir ein gutes Basissortiment an. Dafür entwickeln wir andere Sortimente anders weiter, gerade im Lebensmittelumfeld. Hat man das in den letzten Jahren gemerkt. Da ist einfach eine enorme Nachfrage und so hat sich der Bereich ein bisschen ausgeweitet. Und man muss aber auch dazu sagen, dass wir häufig auch so im Kundenportfolio B2B-Kunden haben, die sehr privataffin einkaufen. Das sind Kleinstgewerbetreibende, die dann häufig auch über ihr Unternehmen das Textil kaufen oder andere eher privatkundenaffine Sortimente.
Jetzt stimmt das, also seit 1990, 91 etwa, seid ihr auf dem Markt, ne, mit umweltverträglichem Bürobedarf. Ich habe es gerade gesagt, ich habe mich 1994 selbstständig gemacht und habe dann auch relativ schnell tatsächlich Memo entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir damals mal gegeben hat, weil so die Klassiker waren ja damals, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, ne, Schäfer-Shop und solche Sachen. Das waren, glaube ich, die ganz großen, ne?
Die gibt's noch, ja.
Ja, die gibt's noch, gut, aber... Ja. Bei mir nicht. Aber tatsächlich, wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, war ja Nachhaltigkeit damals noch gar nicht so ein Riesenthema. Und es ist ja auch erst jetzt so seit ein paar Jahren, dass so manche Unternehmen endlich dieses Thema Nachhaltigkeit entdecken. Ist das so die Idee gewesen? Ja, das ist eine tolle Nische und daraus können wir ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln. War das auch so ein bisschen vielleicht blauäugig von dem Gründer? Du warst ja damals noch nicht dabei. Du bist, glaube ich, seit 2013 im Unternehmen, seit 2011 genau. Jetzt im Vorstand, 2021 im Vorstand, so. Also, ich finde, da gehört ja auch in so einer Zeit wie damals so Mut dazu, das zu machen. Was hat das auch so mit einer, also mit Memo, mit den Mitarbeitenden von Memo gemacht, dass man sich da mit dieser Haltung jetzt seit 35 Jahren auf dem Markt bewährt? Finde ich ja schon sehr beeindruckend.
Absolut. Gleichzeitig muss man schon auch sehen, dass viele Unternehmen, also es gab ja eine Umweltbewegung in dieser Zeit. Wir haben Parteien, die aufkamen in dieser Zeit mit den grünen Gedanken. Ja. Und viele Unternehmen auch in unserem Umfeld blicken jetzt so auf ihre 40 Jahre zurück. Das sind Unternehmen im Bereich der Hygiene und Reinigung. Das sind in anderen Bereichen wirklich Unternehmen, mit denen wir auch schon seitdem zusammenarbeiten. Und der Grundgedanke damals oder die Vision war eben schon damals zu sagen, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen, mit damals ausgehend von Umweltschutzpapier, und zu sagen, okay, es gibt Alternativen zum klassischen Frischfaserpapier und das wollen wir anbieten und dadurch unseren Impact erreichen. Und damals so aus dieser Umweltbewegung heraus haben sich viele Unternehmen gegründet, die auch heute noch existieren. Und so eben auch Memo zu sagen, schon damals, wir wollen unseren Beitrag leisten. Und das ist natürlich eine Vision damals gewesen und die trägt aber auch weiterhin. Und das ist auch für mich als einer, der vor 13 Jahren dazu kam, diesen Geist spürt man noch und würde man damals. Und das ist natürlich total sinnstiftend, was wir hier auch tun, und einen Sinn in der Arbeit zu sehen und in dem, was man täglich schafft. Und ich finde, das ist auch das, was einen täglich antreibt. Für mich als Familienvater ist es eh nochmal ein zusätzlicher Ansporn, die Kinder zu Hause zu sehen und immer wieder nach Hause zu kommen und zu wissen, okay, wofür tut man das? Es geht darum, quasi die Erde auch zukünftig zu erhalten und eine gute Basis für alle nachfolgenden Generationen zu binden. Das ist was, wo wir, glaube ich, gerade als Gesellschaft so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Das ist wirklich schade, natürlich auch verständlich, weil irgendwie andere Themen gerade aufgrund der ganzen Polykrisen hervorkommen. Gleichzeitig ist natürlich das Thema nachhaltig wirtschaften eine Basis, die wir auch für die Zukunft benötigen. Von daher wäre es schön, wenn wir da auch wieder sozusagen zurückkommen und das auch wieder mehr in die Köpfe bringen. Verantwortungsvoller Konsum wirklich wichtig ist auch für die zukünftige Gestaltung.
Aber jetzt muss ich trotzdem natürlich mal den Finger in die Wunde legen. Versandhandel gilt ja per se nicht als so besonders klimafreundlich durch Verpackungen, Transportwege und dann natürlich vor allen Dingen Retouren. Und gerade weil ja auch der Versandhandel in den letzten 5, 6 Jahren extrem geboomt hat, gerade auch im Modebereich, Fast Fashion, ist ja das so richtig in Verruf gekommen, weil da gibt es ja teilweise so 30% Rücksendequoten, was natürlich nicht gerade umweltfreundlich ist. Und da ist natürlich auch eine gigantische CO2-Emission mit verbunden. Wo liegt denn da so bei euch der größte Hebel in eurer Logistik? Und ihr habt, glaube ich, die Memo-Box entwickelt, aber da spart man natürlich Verpackung, aber die muss natürlich auch hin und her geschickt werden. Oder ist es so, dass auch in eurem Bereich, weil die Kunden generell nachhaltiger vielleicht unterwegs sind, gar nicht so viele Retouren unterwegs sind? Wie sieht das bei euch aus?
Also es ist wirklich bei uns so, dass wir vor einigen Jahren die Memo-Box ins Leben gerufen haben. Das war ein System der Deutschen Post. Das waren früher diese gelben Postboxen.
Ich erinnere mich. Ja.
Genau. Die Deutsche Post hatte das eingestellt damals Und dann hat unser damaliger Vorstand und Leiter der Logistik, Frank Schmeling, die Idee gehabt und gesagt, okay, wenn es die Deutsche Post nicht schafft, dann schaffen wir das. Und hat diesen kompletten Bestand übernommen der Deutschen Post und hat gesagt, wir kriegen das selbst hin, daraus ein Mehrwegversandsystem zu initiieren.
Ja, aber ich habe gesehen, ihr habt ja schon 1992, also Memo hat ja schon 1992 ohnehin ein eigenes Rücknahmesystem, ne, die Wertstoffbox entwickelt. Das war ja, genau, glaube ich, auch schon ganz guter Zeit voraus, ne?
Absolut, genau. Und dafür wird heute auch noch die Memo-Box genutzt. Also total wichtiger Hinweis. Die Memo-Box gibt es eben in der grünen Farbe jetzt auch seit den 10er Jahren. Wir haben die dann nochmal angepasst aus Recycling-Kunststoff. Und im Vergleich zum Versandkarton, zum klassischen Versandkarton, ist sie auch nach dem 38. Umlauf sozusagen pari. Und wir haben mittlerweile Boxen, die haben über 250 Umläufe, wow, hinter sich. Das ist wirklich beachtlich und wird auch sehr gut angenommen. Wir machen circa 23% aller Memo-Box-fähigen Sendungen auch mit der Memo-Box. Im Idealfall ist es so, dass die Memo-Box, also ein Kunde wählt die Memo-Box im Checkout, bekommt da sein Kopierpapier, seine Tüte Chips und vielleicht noch den Kaffee dazu und bekommt die zugestellt, hat in der letzten Bestellung vielleicht einen Toner gehabt, der ist jetzt leer, nutzt dann die Memo-Box in der Retoure für den Toner, den leeren, den wir dann wieder in den Kreislauf zurückbringen oder für leere Kanister oder andere Dinge. Also das ist das Wertstoffsystem, was wir hier zusätzlich anbieten, wo wir sagen, okay, wir haben die passenden Dienstleister im Hintergrund, wo wir unsere die zurückgesandte Ware auch wieder unterbekommen. Und das ist auch unser täglicher Antrieb, nicht nur, wie können wir Logistik besser gestalten, sondern wie können wir auch Retouren verbessern oder vermeiden. Und da haben wir auch in den letzten Jahren wirklich einiges erreicht. Wir haben eine sehr eng getaktete Retourenanalyse, wo wir wirklich drausschauen, wo gibt's Probleme im Versand, wo müssen wir Dinge anpassen. Wir hatten das zum Beispiel im Bereich der Milch, wo wir dann extra einen Versandkarton für das Thema Milch entwickelt haben und dadurch total die Retouren oder den Bruch sozusagen reduzieren konnten. Wir haben das im Bereich Textil, was du ja auch angesprochen hattest, vor circa 10 Jahren initiiert, dass wir für alle Textilien Größentabellen anbieten. Das heißt, durch ein gutes Vermessen seines eigenen Körpers kann man hier schon wirklich einschränken. Und von daher sind wir auch im Bereich Textil deutlich weg von den üblichen Retouren. Also du hattest eben angesprochen, ca. 30%. Wir sind unter 15% in der Retoure. Und bei uns kommt noch dazu, die Retouren, die wir zurückbekommen, werden geprüft und auch wieder in den Verkauf gebracht. Von daher haben wir 98% aller Retouren bringen wir auch wieder aktiv in den Verkauf. Als Beispiel, wenn wir dann Retouren haben von Kopierpapier, wenn ein Ries irgendwie aufgebrochen ist oder einen Ordner, der eine Delle hat oder ähnliches, dann bringen wir die Ware auch wieder als B-Ware in den Shop. Das heißt, auch da schauen wir, dass wir so wenig wie möglich entsorgen müssen, sondern alles so gut wie es geht wieder in den Versand bringen oder in den Verkauf bringen. Und dadurch können wir unsere grundsätzliche Retourenquote total nach unten bringen, genauso wie sozusagen unseren Entsorgungswert ziemlich nach unten bringen.
Ja, da ist ja Amazon mit in Verruf gekommen, dass irgendwann mal rauskam, dass die ganzen Retouren alle weggeschmissen werden. Ne? Das ist ja dann ein Wahnsinnsmüll noch obendrauf.
Absolut. Das ist am Ende, Amazon guckt auf Prozesskosten an der Stelle. Wir gucken auf sozusagen den nachhaltigsten Ansatz.
Genau, ihr macht ja noch was anderes, was ja auch bei den Transportwegen nachhaltig ist. Ihr setzt in immer mehr Städten auf Zustellung per E-Lastenrad. Das ist natürlich einmal die Frage, wie groß ist mittlerweile so der Anteil an den Lieferungen und welche Resonanz bekommt ihr denn da von Kundenseite? Weil das Lastenrad ist ja so ein Feindbild auch, das ist ja eher so linksgrün versifft bis Vogue und dann kommt da so vom Memo einer mit Lastenrad. Wie kommt das an?
Also Lastenrad, die Lastenräder haben auch wirklich einen Boom erlebt. So ab 2016, 17 gab es immer mehr Kleinstunternehmen, die in den großen Städten die Zustellung per Lastenfahrrad angeboten haben, häufig in Zusammenarbeit mit den Ökokisten, das heißt die Auslieferung von Obst und Gemüse mit den Ökokisten. Wir haben das dann relativ früh erkannt, unser Logistikleiter und Vorstand, zu sagen, okay, wir bieten das auch an in gezielten Städten, haben damals unser System relativ gut aufgebaut, um flexibel die Dienstleister anbinden zu können bei uns und haben damals gestartet mit Berlin. Das heißt, im inneren S-Bahn-Ring von Berlin wurde dann die Ware wirklich nur noch per Fahrrad zugestellt oder per Lastenrad zugestellt. Die Vorteile waren da natürlich auch Einsparung der CO2-Emissionen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine deutlich wegeoptimiertere Herangehensweise, weil eben die Lastenfahrräder auch durch Parks und entgegen der Einbahnstraßen fahren durften und können. Und das ja, verbessert sozusagen die Wege deutlich.
Naja, und wer den Berliner Verkehr kennt, weiß, dass das wahrscheinlich auch durchaus ein Geschwindigkeitsvorteil ist, oder?
Absolut, ja, genau. Gut, da könnte man jetzt wieder über den Ausbau der Fahrradwege streiten an der Stelle.
Stimmt.
Ja, genau. Aber genau, das klammern wir mal besser aus. Wir haben dann immer mehr Städte angebunden, wobei man mittlerweile auch sagen muss, dass auch die CAP-Dienstleister, also die Dienstleister wie DHL und wie sie alle heißen, wirklich auch nachgebessert haben. Und vor allem geht es da an der Stelle auch immer um die Emissionen auf der letzten Meile und durch eine deutlich ausgebaute Zustellung mit E-Autos oder mit E-Logistik stellt man da doch eine Verbesserung fest. Und es ist nicht mehr nur so, dass das Fahrrad besser ist als sozusagen die Zustellung per E-Fahrzeug. Mhm. Gleichzeitig muss man auch feststellen, dass es immer mehr Fahrradlogistiker gibt, die ihr Geschäft wieder zurückfahren, in Teilen auch aufgeben. Also wir gucken, dass wir da weiterhin die Fahne hochhalten und passende Dienstleister finden, weil wir es immer noch ein spannendes Konzept finden. Wir haben in Teilen auch Kunden beispielsweise in Berlin, die sagen, okay, wenn ihr keine Fahrradzustellung mehr anbieten könnt, dann beziehen wir auch nicht mehr bei euch. Also da gibt es auch wirklich Hardliner an der Stelle, die darauf großen Wert legen. Ich glaube, wichtig ist auch im Bereich Logistik, dass man immer einen guten Mix anbietet und einen nachhaltigen Mix auch in den Dienstleistungen.
Hast du denn generell das Gefühl, dass die Menschen heute wirklich häufiger nach so Themen wie Nachhaltigkeit, so faire Retourenbedingungen, Transparenz vor allen Dingen, auch Verlässlichkeit fragen? Oder bleibt am Ende doch immer noch der Preis so ein dominierendes Kriterium? Einer meiner ehemaligen Gäste, der Dr. Richard Lucht von Thermondo, meinte mal, am Ende fällt die Entscheidung immer so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ne, wo allerdings ging es da um Wärmepumpen, die sind vielleicht nochmal etwas größer in der Ordnung, aber wie nehmt ihr das wahr? Also wird das gutiert von den Menschen?
Das ändert sich, würde ich sagen, alle paar Jahre, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten eine Zeit, wo 2019, 2021, wo Preis wenig eine Rolle gespielt hat, gerade in der Corona-Zeit, ja. War Verfügbarkeit total relevant. Das heißt, wer verfügbar war, hatte an der Stelle gewonnen. Jetzt durch Auftreten der Inflationsthemen und doch mehr Schauen auf den eigenen Geldbeutel oder auch auf die eigenen Budgets, gerade im B2B-Umfeld oder wo wir auch viele öffentliche Einrichtungen haben, die natürlich, wo die Haushalte auch nicht üppig bestückt sind, wird im Moment deutlich mehr auf den Preis geachtet. Das heißt, da müssen wir schauen an der Stelle, wie können wir unsere nachhaltigen Produkte wirklich zu einem attraktiven und fairen Preis anbieten. Das machen wir seit Anbeginn. Das heißt, bei uns zahlt man jetzt nicht keine Mondpreise und man muss meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen die Lebenszykluskosten damit reinrechnen. Also einen Bürodrehstuhl beispielsweise, der super, super lange hält, das und natürlich von der Investition her ein bisschen höher ist. Gleichzeitig muss ich nicht alle paar Jahre da neu beschaffen. Und so muss man meiner Meinung nach ein bisschen mehr hingehen oder rangehen, auch auf Lebenszykluskosten zu achten an der Stelle. Mhm. Aber natürlich, der Preis ist super entscheidend momentan.
Aber ihr habt natürlich auch eine ganze Menge, auf dem ihr aufbauen könnt. Ihr veröffentlicht seit 2003 schon regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte und ihr wurdet vielfach ausgezeichnet. Jetzt ist wieder der Deutsche Nachhaltigkeitspreis bis hin zu Reporting Awards und alles Mögliche. Wo würdest du denn den größten Wert dieser Auszeichnung sehen? Sowas wirkt ja auch oft sehr stark nach innen als Bestätigung dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Oder ist das auch ein starkes Signal nach außen für die Kunden, dass ihr das eben wirklich lebt und nicht nur behauptet?
Also generell, Auszeichnungen sind natürlich immer was Schönes, um zu feiern, sozusagen, sowohl intern als auch extern. Nach außen bedeutet das natürlich, dass wir mit diesen Themen auch werben. Das steht außer Frage. Das sind ganz verschiedene Auszeichnungen. Zum Beispiel für uns auch ein totale eine total tolle Auszeichnung war, beispielsweise 2017 die Auszeichnung mit im Bereich Logistik, wo wir doch nicht der klassische Logistiker sind, sondern Versandhändler und einfach dafür ausgezeichnet wurden, dass wir mit Memo-Box und Fahrradlogistik vieles erreicht haben in dem Umfeld. Und gleichzeitig natürlich auch so Auszeichnungen wie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der Memo, ich sag mal, als Gesamtkunstwerk auszeichnet. Das ist natürlich für uns auch richtig schön. Das tragen wir nach außen. Das wird auch quotiert und bestätigt einfach nochmal zusätzlich das Handeln und unser Handeln. Wobei man echt dazu sagen muss, dass das ist sozusagen einfach nochmal eine Auszeichnung für das, was wir tun. Aber die intrinsische Motivation ist immer vorhanden und das sieht man auch bei allen Mitarbeitenden hier bei Memo, dass egal, was wir tun und welche Prozesse anstehen, dass man immer darauf achtet, wie kann man die nachhaltiger gestalten, wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, wie können wir an die einzelnen Dinge rangehen und gerade im täglichen immer in so einem Machermodus zu sein, zu schauen, wie können wir das alles noch ein bisschen besser machen.
Jetzt habt ihr ja auch 35 Jahre Jubiläum, das ihr feiert, ne? Und das feiert ihr mit 6 guten Taten für eine bessere Welt. Das ist ja auch was, was so ganz stark nach innen wirkt. Welche von den Aktionen, die ihr da gestartet habt, hat dich denn persönlich am meisten bewegt? Und wo warst du denn da stark involviert?
Was mich total bewegt hat, also erstmal war es total super, dass das von innen heraus organisiert und durch die Mitarbeitenden organisiert wurde. Wir haben bei uns im Haus vor einigen Jahren ein Team Grün gegründet. Das Team Grün ist quasi ein interdisziplinäres Team. Da darf auch jeder teilnehmen hier im Haus. Das geht auch in der Arbeitszeit auf. Und das Team Grün ist dafür da, sozusagen die sozialen Interaktionen in der Firma oder im Unternehmen zu fördern. Und seitdem gibt es auch immer verschiedene Aktionen. Das sind Aktionen, dass man gemeinsam irgendwie Sportveranstaltungen mitmacht, sei es Firmenläufe oder Fußballturniere oder ähnliches. Das sind andere Aktionen, dass man Waldführungen anbietet oder so einen gemeinsamen Spaziergang nach getaner Arbeit macht. Und im letzten Jahr haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir auch Aktionen anbieten, um, ich sag mal, an der Stelle auch der Gesellschaft was Gutes zu tun. Waren auch wirklich tolle Aktionen. Das waren zum einen Eichelsammeln im Spessarter Forst, waren aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel eine Aktion bei der Kindertafel und es war wirklich total bewegend auch. Wir waren 5 Tage damit beschäftigt, in genau verschiedenen Konstellationen an Mitarbeitenden, dass wir morgens Pausenbrote geschmiert haben für benachteiligte Kinder. Und da geht einem natürlich das Herz auf, vor allem wenn man weiß, okay, am Morgen hat man noch die Pausenbrote zu Hause geschmiert für seine beiden Kinder. Und hier gibt man quasi einem anderen Kindern auch wirklich was zurück. Das hat mich schon sehr ergriffen und da auch den ehrenamtlichen Einsatz der zu sehen bei der Kindertafel und auch in vielen anderen Institutionen, das muss man meiner Meinung nach total hochhalten, das Ehrenamt in Deutschland und wie viel darauf basiert. Und das war schön zu sehen an der Stelle und dass man weiß, dass man damit auch was Gutes tut. Auch wenn es nur sozusagen in dieser einen Woche ist, aber es bringt immer ein bisschen Demut mit.
Ja, sehr cool, was ihr da macht. Und man merkt das dann auch, glaube ich, wenn man so bei euch auf der Website guckt, memoworld.de, was da bei euch so abgeht. Und das ist ja, passt ja auch alles sehr gut. Jetzt würde ich aber gerne noch mal auf ein Thema kommen, was natürlich im Moment, glaube ich, alle Unternehmen bewegt. Ich meine, ihr seid ein Online-Handel. Da ist natürlich wichtig, dass man auf der Website so nutzerfreundliche Oberflächen hat, schnelle Ladezeiten, ne? Und mittlerweile geht da natürlich auch KI mit rein. Es gibt KI-gestützte Empfehlungen. Da ist aber die Frage, wie viel ist davon heute Hygiene und was ist da wirklich Wettbewerbsvorteil? Und nutzt ihr auch KI konkret, um Kunden Empfehlungen zu geben, ohne dass es vielleicht so manipulative Kaufanreize sind?
Natürlich muss man da generell auf das E-Commerce-Game schauen, so würde ich es mal nennen. Also wir sind nachhaltiger Versandhandel und gleichzeitig spielen wir im E-Commerce-Umfeld mit und müssen da auch mitspielen, um nicht vom Markt zu verschwinden. Das finde ich ist immer ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir haben eine Daseinsberechtigung oder eine Sichtbarkeit, wenn wir die Mechanismen auch des Versandhandels oder des E-Commerce mitgehen. Das heißt, wir nutzen genauso Preisvergleichsaktionen, Sichtbarkeitsmöglichkeiten, Affiliate-Marketing und Ähnliches, um hier das Spiel mitzuspielen. Und natürlich hält da auch KI immer mehr Einzug. KI kann in unserem Fall bedeuten, Produktempfehlungen extern mit anzustoßen. Da geht es vor allem darum, dass wir genügend Content und sichtbaren Content liefern, um auch eben für KI-Systeme sichtbar zu sein in Produktempfehlungen. Aber das setzen wir auch selbst in unseren Online-Shops ein, zu zeigen, okay, wenn du ein Papier suchst oder einen Kaffee, dass wir eben dazu auch den passenden Filter beispielsweise anbieten oder ansteuern und das natürlich noch deutlich smarter ist als in der Vergangenheit andere Empfehlungssysteme. Das heißt, das ja setzen wir ein und gucken aber natürlich, dass wir da auch mit passenden Anbietern zusammenarbeiten, die auch unseren Wertekanon vertreten an der Stelle. Andere KI-Themen setzen wir auch intern ein, wo wir immer eine Möglichkeit auch sehen, besser zu werden, auch beispielsweise in Bedarfsprognosen, wo wir im Moment in einem Projekt sind mit der Uni Würzburg, um Bedarfsprognosen zu verbessern. Das heißt, zu wissen, wann müssen wir welche Ware zu welchem Zeitpunkt an bei uns oder in welcher Menge bei uns am Lager haben, um saisonale Effekte abdecken zu können, um vielleicht andere Ereignisse abdecken zu können. Da schauen wir, dass wir jetzt ein Projekt initiieren, was sich wirklich auch direkt auf natürlich in einem Bereich auf Kapitalbindung auswirkt, aber in einem anderen Bereich auch sozusagen langfristig auf, ne, man muss weniger produzieren, man weiß genau den Bedarf, man hat weniger Wege, das spielt ja alles mit rein und kann da doch nochmal deutlich optimieren und auch wirklich auf Umweltthemen dadurch einwirken.
Das heißt, ihr stellt nicht nur die Frage der Effizienz bei der KI, sondern eben auch die Frage der Suffizienz. Ne? Die Frage eben, wie viel ist genug, wo kann man Energie, Material sparen? Ich habe das bei einer Bäckereikette jetzt mal erlebt, die KI einsetzen und alle Daten sammeln, die haben über Kunden, Wetter und dergleichen und mittlerweile sehr genau wissen, welche Bäckerei wird mit welchen Lebensmitteln beliefert. Und so sind die viel punktgenauer und es wird viel weniger weggeschmissen am Ende. Das ist natürlich super. Das heißt, ihr könnt dadurch dann auch am Ende nicht nur den Umsatz optimieren, sondern auch Ressourcen sparen, also weniger Pakete, weniger Retouren und damit auch weniger Müll am Ende.
Absolut, genau. Und das ist das Ziel. Also eigentlich geht es im Versandhandel immer darum, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge zu haben. Und das können wir dadurch total optimieren. Das ist im Moment arbeiten wir da mit einem System, was beispielsweise nur in die Vergangenheit schaut und bestimmte Zeiträume anders gewichtet. Das können wir durch eine neuere Logik oder modernere Logik deutlich verbessern, wo man auf saisonale Effekte geht, wo man vielleicht auf Wetterdaten geht, wo man auf Ferienzeiten geht. Das ist für uns total relevant, weil wir ein großes Schulsortiment haben, wo wirklich Eltern und Lehrkräfte auch bei uns die Schulmaterialien beziehen können. Und dafür macht es total Sinn. Und natürlich gibt es aber auch, weil du das Beispiel der Bäckereien genannt hast, das finde ich insofern spannend, weil ja, das ist super, dass man die Entsorgungen reduziert. Gleichzeitig hängen an vielen Bäckereien auch Tafeln dran, die Reste übernommen haben. Das hat immer Auswirkungen in alle Bereiche und ich finde, das muss man quasi bis zum Ende auch durchdenken. Was hat sozusagen eine verbesserte Effizienz auch für Folgen in sozusagen in weiteren Prozessen, die es früher gab. Ja,
da gibt es ja direkt eine spannende Frage zu. Ne? Das heißt, gibt es dann auch bei euch mal so bewusst einen Punkt, wo ihr sagt, wir machen jetzt bewusst nicht, was technologisch möglich ist, weil es ökologisch nichts bringt oder womöglich sogar schadet? Würdet ihr das so auch in eurer Strategie dann mit einfließen lassen?
Also ich finde Technologien nicht um jeden Preis und so leben wir auch unseren ganzheitlichen Ansatz. Das betrifft Produkte, das betrifft Logistik, Verantwortungen und es betrifft auch Digitalisierung und KI-Strategien. Das heißt, wir betrachten das auch immer ganzheitlich und da ist auch vor allem unser Nachhaltigkeitsmanagement darauf bedacht, was bei uns integriert ist in alle Prozesse im Unternehmen, auch da zu schauen, mit welchen Dienstleistern arbeiten wir zusammen, sind es vertrauenswürdige Dienstleister, wo sitzen sie beispielsweise, wo sind Server, die wir nutzen und auch sowas fließt bei uns in die Entscheidungen mit ein.
Und das ist ja auch genau für euren Scope 3 recht wichtig, was die Zulieferer und Dienstleister alles machen. Ne?
Absolut, genau.
Ja. Genau, aber wie ist denn da deine Einschätzung? Fände ich jetzt mal spannend zu hören. KI im Versandhandel, denkst du, dass das auf Dauer zu mehr Konsum oder womöglich zu besseren Konsum führen kann, wenn das durch KI gesteuert wird?
Ich glaube, dass das nicht nur, dass da nicht nur KI einen Einfluss hat, sondern natürlich auch gerade in das Thema Konsum und mehr Konsum auch die globalisierte Welt und deutlich mehr angefeuert hat, wenn man gerade Anbieter wie Temu und Shein sieht, die einfach aus Asien heraus den Markt fluten. Von daher finde ich, das muss man immer so ein bisschen eingrenzen oder klammern. Ich glaube, in Bezug auf unser Geschäftsmodell kann schon auch KI dazu führen, dass viel gezielter konsumiert wird nochmal und den Bedarf genauer ermittelt wird. Das kann sich in beide Richtungen meiner Meinung nach auswirken. Auch, dass man vielleicht doch, wenn man sagt, man möchte nachhaltiger konsumieren, das Memo an der Stelle ein häufiger Vorschlag wird und ich sozusagen meinen Bedarf auch in allen Lebenssituationen über Memo decken kann. Ja. Weil das ist quasi bei uns eher ein Problem zu sagen, wie kommen wir in eine Sichtbarkeit als Memo mit dem Portfolio, was wir anbieten. Ich stelle immer ganz gern die Frage, wenn ich einen Vortrag halte, wer kennt Memo? Je nach Umfeld meldet sich der ein oder andere, dann ist die Folgefrage, für was kennt ihr Memo? Und da heißt es eben häufig immer noch, ja, für das Recycling-Kopierpapier. Und auch aus dem Bereich sind wir sozusagen entwachsen. Und das ist quasi unser Bestreben, noch viel mehr unser Sortiment nach draußen zu bringen und zu sagen, okay, ja, wir haben das Recycling-Kopierpapier weiterhin, aber wir haben auch einen tollen Kaffee, wir liefern die Milch dazu, du bekommst alles an einem Ort und alles in einer Lieferung. Und wir wollen den nachhaltigen Konsum bequem machen. Und das schaffen wir eben mit unserem kuratierten Sortiment, was heutzutage wirklich breiter ist, als es eben vor 30 Jahren noch der Fall war. Und das ist so unsere intrinsische Motivation, da wirklich noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu generieren.
Ja, absolut. Der Satz ist mir nämlich bei dir in Erinnerung geblieben. Ich habe dich ja auch kennengelernt auf dem Summit der Gemeinwohlökonomie Rheinland hier in Köln. Und da hast du den schönen Satz gesagt, wenn schon Konsum, dann wenigstens nachhaltigen Konsum. Das fand ich schon ziemlich gut.
Ja, da stehen wir auch dazu. Genau.
Wir gucken jetzt mal nach vorne und in 10 Jahren blicken wir auf den Onlinehandel. Was wäre für dich so ein realistisches, aber auch durchaus ambitioniertes Zukunftsbild, vor allen Dingen so mit Blick auf CO2-Bilanz, Retouren, Abfall? Wie hättest du das gerne, dass sich das dann entwickelt haben soll?
Was mein tiefster Wunsch ist, ist, dass alle Versender, auch Nischenversender oder Nischenanbieter eine weiterhin ihre Marktberechtigung haben und nicht überrollt wurden von den ganzen großen Anbietern, die es im E-Commerce gibt. Und das ist so unsere tiefe Motivation zu sagen, wir wollen auch in 20, 30, 35, 40 mit Memo weiterhin den nachhaltigen Konsum nach außen tragen und sind nicht überrollt von anderen, die das vielleicht mit halbem Herzen nur tun oder einfach durch ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Und das ist was, was tief in uns schlummert, da viel mehr dagegen zu arbeiten und zu sagen, wir kriegen das auch als kleines Unternehmen hin, hier die Dinge vorantreiben zu können und wirklich jedes Jahr unseren Beitrag für einen Klimaschutz leisten zu können und am Ende wirklich auch darauf einzielen, dass die Erde ein Stückchen besser wird und ist.
Ja, und das wäre doch wirklich eine richtig gute, sinnvolle Entwicklung, wenn das genauso kommen würde. Und das ist der perfekte Übergang zum Sinnstift. Ne? Mein Sinnstift, wie immer, kurze Erklärung dazu, das ist der Bleistift, der oben am Ende noch eine kleine Samenkapsel hat und über seine Nutzungsdauer dann hinaus was Sinnvolles erbringt, wenn man ihn denn dann in die Erde steckt und vor allen Dingen fleißig gießt. Dann sollten viele kleine, hübsche Vergissmeinnicht rauskommen. Und zum Sinnstift gibt es immer noch mal eine Frage.
Der Sinnstift.
Könntest du dein Warum in einen Satz formulieren, was dich antreibt und sagst, das ist genau das, warum du machst, was du machst?
Ich möchte meinen Kindern eine lebenswerte Zukunft bieten und meinen Teil dazu beitragen.
Das ist ein starkes Warum und kann ich nachvollziehen, weil das treibt mich auch immer wieder an. Dann kommen wir zu den drei Fragen zum Abschluss. Die erste. Weihnachten steht ja quasi wieder vor der Tür. Was für nachhaltige Produkte bzw. Ideen kannst du uns da mitgeben? Was könnten wir bei Memo bekommen dafür?
Ganz vieles kann man bei Memo bekommen, in verschiedensten Budgets natürlich. Ich kann immer empfehlen, ein schönes Lebensmittelpaket anzubieten. Und gleichzeitig haben wir auch wirklich spannende Produkte, die wir bei uns im Sortiment haben. Ein Highlight, finde ich persönlich, ist ein aus Totholz erstellte Bock, die sozusagen über einen Resonanzkörper die Musik spielen lässt.
Das habe ich schon mal gesehen.
Genau, ja. Die ist nicht technisch, sondern einfach nur eine Art Resonanzkörper, ist auch, finde ich, ein dekoratives Highlight und sowas ist immer toll zu verschenken.
Okay, also da haben wir schon mal einen Weihnachtsgeschenketipp. Genau. Übrigens für alle Zuhörer und Zuhörer, die ganzen Links gibt es natürlich später wieder in den Shownotes unten zum Shop und zur Memo World und auch zum Nachhaltigkeitsbereich, sodass ihr euch da natürlich informieren könnt. Also hier gab es schon mal einen Tipp zum Weihnachten. Habt ihr denn auch noch andere nachhaltige Produkte? Weihnachtsbaumkugeln, die nachhaltig sind? Nachhaltiges Lametta, gibt's das überhaupt?
Genau, also wir haben auch, wir haben beispielsweise für Weihnachtsbaumdekorationen aus Holz, die wir aus dem fairen Handel beziehen. Ein absolutes Highlight ist natürlich auch einen nachhaltigen Weihnachtsbaum zu beschaffen.
Das
den gibt es auch bei Memo, genau. Wir versenden wirklich mehrere Bäume in der Vorweihnachtszeit, wo wir ganz eng mit einem Forstbetrieb zusammenarbeiten, hier bei uns in der Nähe, die eben Weihnachtsbäume nach Naturland-Zertifizierung anbauen. Und die kann man dann eben auch bei Memo im Versand bestellen. Und das wird total gut angenommen. So kann man eben in Berlin Mitte auch seinen Weihnachtsbaum aufstellen, ohne mit der U-Bahn irgendwo hinfahren zu müssen, um diesen zu holen.
Ja. Ja. Und vorher Leute jetzt denkt, er ist ja bekloppt, wir haben draußen 36 Grad und er redet von Weihnachten. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte, also das geht schneller, als man denkt. Ne?
Absolut, ja.
Dann zur zweiten Frage. Kaufst du persönlich lieber analog oder online ein?
Ich versuche da einen gesunden Mix hinzubekommen. Ich kaufe gerne lokal ein. Das finde ich ganz wichtig. Ich wohne in einer kleinen Stadt im Norden von Baden-Württemberg. Wir haben viele schöne kleine Lädchen, wo ich genauso meine Bioprodukte bekomme. Und alles, was ich dort nicht bekomme, kaufe ich dann eben online. Es ist ein guter Konsummix, so würde ich es mal nennen.
Okay, aber das klingt ja auch durchaus wieder sinnvoll, ne?
Absolut. Das ist auch wir wollen als Memo nicht den lokalen Handel ablösen. Wir sind ergänzend unterwegs und das finde ich auch ganz wichtig, immer zu formulieren.
Sehr gut, dann haben wir das auch schon mal festgelegt. Ja. Dann zur dritten Frage, die ich immer am liebsten noch stelle. Gibt es ein Buch, was du uns dringend empfehlen würdest? Oder gibt es etwas, was du gerade liest und wo du sagst, das muss ich unbedingt weitergeben?
Jetzt nicht direkt, was ich aktuell lese. Ich muss sagen, das waren viele Kinderbücher in den letzten Jahren immer.
Das kenne ich.
Ja, genau, die ich gelesen habe. Aber eine grundsätzliche Empfehlung ist meiner Meinung nach immer wieder den kleinen Prinzen zu lesen.
Großartig, das stimmt. Da gab es übrigens, oder die gibt es glaube ich noch, in Dortmund, da gibt es das Phoenix de Lumière. Das ist ein altes, stillgelegtes Stahlwerk, eine Riesenhalle. Da haben, glaube ich, sogar mal die Fantastischen Vier vor über 3000 Personen, da sieht man, wie groß das ist, Konzert gemacht. Und die haben so eine immersive Geschichte über den kleinen Prinzen. Tolle Musik dabei, sensationell. Lohnt sich echt hinzufahren. Wenn die Kinder, sagen wir so, ab 6 aufwärts, glaube ich, ist das ganz gut. Es ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Ich war mit meiner Tochter da, die ist 17. Die fand das auch noch sehr beeindruckend. Und das ist wirklich, ist ein Ausflugstipp. Oder Phoenix de Lumière in Dortmund.
Das ist gut zu wissen. Wir sind häufig in Holland auch im Urlaub. Und da kommen wir an Dortmund vorbei. Von daher vielleicht... Genau.
Ja, das ist wirklich der Knaller, weil das ja komplett diese Videos an den Wänden laufen, synchronisiert und wie gesagt mit der Musik zusammen, da kann man locker 1,5-2 Stunden sich drin aufhalten. Das wird nicht langweilig. Ja, genau. Dann haben wir hier auch noch diesen Tipp. So, dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast Henning Oog. Er ist Vorstandsmitglied bei der Memo AG, einem Online-Versandhändler für nachhaltige Produkte. Und alle Links, habe ich gerade schon gesagt, zum Unternehmen, auch zum Shop, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und denkt dran, da gibt es erheblich mehr als nur Recyclingpapier. Mein Name ist Jürgen Schöntorf von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten und das auch zu kommunizieren oder eben über entsprechende Unternehmen, so wie heute, zu berichten, weil das nämlich wunderbare Best-Practice-Beispiele sind. Denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und auch heute haben wir da, glaube ich, wieder gehört, dass das in vielen Bereichen wirklich möglich ist, wenn man einfach nur ein bisschen anders denkt und mal darüber nachdenkt, wie man was einsetzt. Da kann man wirklich ganz, ganz viel erreichen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder mich vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr wie immer Feedback geben. Und bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden Gästen. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Henning, für das inspirierende und tolle Gespräch und für das viele Wissen, was wir heute wieder mitgenommen haben.
Ich gebe den Dank gerne zurück. Genau, war eine schöne Zeit und vielen Dank für den Austausch.
Ja, sehr gerne. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.